Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Zum ersten Mal seit langem hatten im vergangenen Jahr wieder viele Menschen Angst vor dem Winter. Das Gas könnte knapp werden und die Stromversorgung unsicher. Diese Befürchtungen trieben viele Menschen um und aus der Politik kamen jede Menge besorgte Stimmen. Jetzt gibt es ein Stück weit Entwarnung. Europa braucht längst nicht so viel Kohle wie befürchtet. Das ergibt eine neue Studie, über die wir heute berichten. Anschließend ein Interview mit Benjamin Weigel vom Online-Portal Finanztipp. Wir reden über neue Chancen zum Sparen durch Wechsel des Strom- oder Gasversorgers. Wir erklären, wie die neue Grundsteuer künftig berechnet wird und weisen im Verbrauchertipp auf Methoden hin, mit denen Betrüger an ihre Bankdaten kommen wollen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat alte Gewissheiten beim Thema Energie ins Wanken gebracht. Gas wurde knapp und teuer und als Ersatz wurden auch Kohlekraftwerke reaktiviert. Bei der Verbrennung von Kohle wird deutlich mehr CO2 frei als bei der von Gas und überhaupt trat der Klimaschutz in der öffentlichen Wahrnehmung wieder einmal in den Hintergrund. Jetzt sorgt eine Studie der Denkfabrik Ember für Aufsehen. Danach ist die Renaissance der Kohle viel kleiner ausgefallen als von vielen erwartet und die Krise erweist sich als Turbo bei der Beschleunigung der Energiewende hin zu Windkraft und Solarenergie. Volker Mrasek fasst die Studie zusammen.
Trotz Energiekrise und massiv erhöhter Preise für Erdgas, die befürchtete Renaissance der Kohle in der EU ist ausgeblieben. Der schmutzigste fossile Energieträger steigerte seinen Anteil an der Stromerzeugung im vergangenen Jahr lediglich um 1,5%. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse. Sie stützt sich auf Daten der europäischen Stromnetzbetreiber und stammt von Ember, einer internationalen Denkfabrik im Energiebereich. Leitender Autor der Studie ist der britische Ökonom Dave Jones.
We can see from this report that
Wir sehen, dass die Kohleverstromung in Europa in den letzten 4 Monaten zurückgegangen ist. Sie fiel sogar unter das Niveau des Winters davor. Das ist eine ziemliche Überraschung, denn schließlich wurden 26 Kohlekraftwerke in Europa reaktiviert, die meisten in Deutschland. Aber dann mussten sie gar nicht ans Netz, denn es kam doch nicht zu einem Gasnotstand, wie ihn die Leute befürchtet hatten. Dafür nennt der neue Elektrizitätsreport mehrere Gründe. Der Winter war zu Beginn sehr milde, deshalb musste nicht so viel Erdgas verheizt werden. Es wurde auch generell weniger Energie in der EU verbraucht. Der Rückgang im letzten Quartal 2022 betrug 8%. Jones führt das auf die Inflation zurück und auf steigende Lebenshaltungskosten. Das motiviere viele dazu, sparsamer mit Energie umzugehen. Und schließlich gab es einen massiven Zubau erneuerbarer Energieträger. Laut der Analyse erzeugten Europas Windräder und Solaranlagen im letzten Jahr erstmals mehr Strom als sämtliche Gaskraftwerke. Was für ein Jahr für die Sonnenenergie. Die solare Stromproduktion stieg um ein Viertel und damit fast doppelt so stark wie 2021. Gleich 20 europäische Länder stellten neue Rekorde beim Zubau auf. 2/3 der neu installierten Leistung in der EU kommen von Solaranlagen auf Hausdächern und damit direkt von den Verbrauchern. Frankreich nahm im vergangenen Frühjahr und Sommer mehr als die Hälfte seiner Kernkraftwerke aus technischen Gründen vom Netz. Zur gleichen Zeit führte eine starke Dürre zu äußerst niedrigen Wasserständen in den Stauseen der Alpen- und Mittelmeerländer. Europas Atom- und Wasserkraftwerke lieferten deshalb so wenig Strom wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und dennoch blieben riesige Berge Kohle unverbrannt. Es gab eine starke Zunahme der Kohleimporte in Europa um rund 50%. Australien und Südafrika zum Beispiel steigerten ihre Jahreseinfuhren um das 6-fache. Doch nur 1/3 dieser zusätzlichen Importkohle wurde tatsächlich verstromt. 2/3 liegen auch jetzt noch irgendwo auf Halde. Der britische Energieexperte geht davon aus, dass es dabei auch bis auf Weiteres bleibt. Die Stauseen der Wasserkraftwerke haben fast wieder ihren normalen Pegel erreicht. Die französische französischen Kernkraftwerke gehen nach und nach zurück ans Netz. Die Solar- und Windkraftbranche rechnet mit einem weiteren Anlagenzubau von 20% in diesem Jahr. Und auch der Energieverbrauch in der EU dürfte noch etwas weiter sinken. Das alles führt dazu, dass weniger Strom aus Kohle und Gas erzeugt wird. Auch dann noch, wenn die letzten deutschen Atomkraftwerke Ende April vom Netz gehen. Wir können sicher sein, die Renaissance der Kohle ist nunmehr passé. Ob das wirklich so ist, hängt vor allem an Deutschland. Hier war die Versorgungslücke nach dem Ausfall der russischen Erdgasimporte besonders groß. Daher stehen auch 19 der 26 reaktivierten Kohlemeiler in der EU auf deutschem Boden. Dass sie wieder mehr fossilen Strom produzieren, hält aber auch Simon Müller für keinen Dauerzustand. Der Physiker arbeitet ebenfalls für eine Denkfabrik für Agora Energiewende in Berlin.
Wir haben infolge einer Notreaktion eine Mehrerzeugung, die sich auch direkt und sehr negativ auf die Klimabilanz auswirkt. Gleichzeitig ist es so, der Kohleausstieg ist beschlossene Sache und der politische Konsens geht ja sehr stark in die Richtung, den Kohleausstieg auch vorzuziehen.
Was aber nur gelinge, wenn Deutschland beim Ausbau von Windrädern und Solaranlagen viel mehr Gas gebe. Auch hier, so die Berliner, bestehe eine massive Lücke.
Europa braucht viel weniger Kohle als vermutet. Das war ein Beitrag von Volker Mrasek. Weniger Gasverbrauch, viel Kohle auf Halde, das sorgt auch für Entspannung bei den Preisen für Strom und Gas. Auf Großhandelsebene ist das seit einiger Zeit spürbar und es stellt sich die Frage, wie es für Verbraucherinnen und Verbraucher aussieht. Das Online-Portal Finanztipp beschäftigt sich damit und vor dieser Sendung habe ich Benjamin Weigel von Finanztipp danach gefragt. Er ist dort Energieexperte.
Auch für Verbraucherinnen und Verbraucher ist es jetzt im Moment günstiger als zuvor, neue Stromtarife und auch Gastarife abzuschließen. Also wir beobachten aktuell wirklich einen relativ deutlichen Preisrückgang, auch in Neuverträgen.
Ist das bei Gas und bei Strom unterschiedlich oder läuft das ungefähr gleich?
Na, man hat da schon eine ziemliche Angleichung bei den Gas- und bei den Strompreisen. Also wir haben das ja in den vergangenen Monaten gelernt, dass die Strompreise da etwas den Gaspreisen folgen, einfach weil sehr viel Gas dazu verwendet wird, Strom daraus zu produzieren. Und da wir eben momentan auch sehr gut gefüllte Gasspeicher haben und die Versorgungslage beim Gas sehr gut aussieht, sinkt der Gaspreis. Und man kann wirklich sagen, parallel dazu kann man wirklich da zuschauen, dass auch die Preise für Strom immer weiter sinken.
In welchem Ausmaß?
Ja, wenn wir auf den vergangenen Herbst zum Beispiel schauen, da hatten wir beim Strom oft Preise von 55 Cent, teilweise bis 70 Cent, die da in Neuverträgen verlangt wurden. Momentan stehen wir bei unter 40 Cent. Ja. Also die Strompreisbremse setzt ja dieses Jahr bei 40 Cent an. Es gibt aber im Durchschnitt schon, also die günstigsten Tarife knacken quasi schon diese Preisbremse und unterbieten diese Preisbremse von 40 Cent. Und man findet teilweise schon Tarife, die kosten vielleicht nur noch 37 Cent, 35 Cent beim Strom. Das ist tatsächlich möglich.
Und beim Gas sieht es ähnlich aus. Wie sind da die Preise?
Ja, auch beim Gas ist es so, wenn wir mit dem vergangenen Herbst den Vergleich ziehen, da kostet ein neuer Vertrag eben für einen Neukunden bei einem Gasanbieter im Durchschnitt ungefähr 20 Cent. Ja, auch da gab es natürlich dann Ausreißer noch nach oben, ja, wo man noch mehr bezahlen musste. Und von diesen 20 Cent sind wir mittlerweile wieder runtergegangen auf ein durchschnittliches Preisniveau von, man könnte sagen, ungefähr 12 Cent. Ja, also auch da, wo die Gaspreisbremse momentan ansetzt, bedeutet also auch im Durchschnitt sind wir bei diesen 12 Cent und es gibt auch Tarife, die darunter liegen.
Wer einen Tarif jetzt hat mit Preisen unterhalb der Preisbremse, kann dann diese Bremse überhaupt nicht mehr in Anspruch nehmen und die ist dann auch gar nicht mehr nötig.
Genau, also wer darunter liegt unter diesen Preisbremsen, der braucht die Preisbremsen einfach nicht mehr, ja, weil er sich selbst quasi absichert mit seinem Tarif gegen Preissteigerungen, solange natürlich der Vertrag gilt. Ja, wenn ich jetzt da einen 12-Monats-Vertrag abschließe, dann bin ich für 12 Monate sicher, dass ich nur diesen Arbeitspreis zu zahlen habe. Und wenn ich jetzt da tatsächlich schon an meinem Wohnort einen Preis finden würde, für 35 Cent zum Beispiel beim Strom, dann kann mir die 40-Cent-Preisbremse sozusagen egal sein. Dann zahle ich einfach nur die 35 Cent für alles, was ich verbrauche.
Die Grundversorgung des örtlichen Versorgers war ja zeitweise günstiger als Verträge anderer Versorger. Jetzt gibt es wieder günstigere Angebote, sowohl bei Strom als auch bei Gas?
Genau, ja. Also die Grundversorgung war in den vergangenen Monaten etwas, das wir bei Finanztipp auch empfohlen haben. Es war dann oft in vielen Regionen eine günstige Alternative, weil die Grundversorger noch relativ günstige Preise bieten konnten. Das hat sich jetzt geändert. Ungefähr seit Ende Dezember, Jahresanfang, liegen die Grundversorgungstarife im Durchschnitt wieder über den Sondertarifen. Das bedeutet einfach, es lohnt sich jetzt wieder in vielen Fällen aus der Grundversorgung herauszuwechseln. Es gibt schon noch einzelne Grundversorgungstarife oder Grundversorger, die in der Grundversorgung sehr günstig sind, aber das ist jetzt immer mehr die Ausnahme.
Was erwarten Sie denn, wie es weitergeht? Man könnte ja sagen, die Preise befinden sich im Sinkflug und ich bleibe noch ein bisschen bei meinem teuren Tarif, weil der nächste Wechsel wird dann noch günstiger.
Ja, also wie sich die Preise weiterentwickeln, kann man wirklich sehr schwer prognostizieren. Ja, es hängt entscheidend davon ab, wie auch der Winter weiter verläuft, ja, wie die Gasversorgung in Deutschland sich weiter aufstellt. Und von daher ist es da sehr schwierig, da eine seriöse Prognose wirklich zu wagen. Momentan deutet vieles auf eine Entspannung hin, sowohl auf dem Gasmarkt und damit eben auch auf dem Strommarkt. Deswegen sinken die Preise und man könnte natürlich spekulieren, dass sie noch etwas weiter sinken. Für sicher halte ich das nicht. Das muss jeder für sich selber letztendlich entscheiden, ob jetzt der geeignete Zeitpunkt ist, dann wirklich zu wechseln. Ich würde eben dazu raten, vergleichen Sie jetzt gerade die Preise und wenn Sie an Ihrem Wohnort schon ein günstiges Angebot finden, vielleicht unterhalb eben dieser Preisbremsen für Strom und Gas, dann überlegen Sie sich, ob Sie nicht zuschlagen und sich den Preis jetzt schon sichern für das nächste Jahr, vielleicht sogar für 2 Jahre. Es gibt auch einige langfristige Tarife, wo ich schon sagen kann, ja, dann weiß ich, ich zahle in den nächsten 2 Jahren nur 35 Cent beim Strom zum Beispiel.
Um weniger zu zahlen, Energiesparen bleibt aber wichtig.
Energiesparen bleibt immer wichtig, ja, einfach damit wir es gut durch die Krise schaffen. Und ich meine, obwohl wir jetzt Tarife haben beim Strom als auch beim Gas, die Preisbremse unterbieten, heißt das ja nicht, dass die Tarife wirklich im Vergleich zu dem, was die Verbraucherinnen, die Verbraucher vor eher 2 Jahren noch gezahlt haben, ja, dass das günstig wäre. Ja, wir sind immer noch auf einem sehr hohen Preisniveau insgesamt, aber gerade für Leute, die wirklich im letzten Jahr die Preissteigerungen schon stark gespürt haben und teure Tarife gezwungen wurden, teilweise ist jetzt eben eine schöne Option, weil man eben sagen kann, die Preise sind wieder so ein bisschen runtergegangen.
Das Interview mit Benjamin Weigel haben wir kurz vor dieser Sendung geführt. Der Regierungswechsel in Brasilien betrifft die Amazonasregion besonders stark. Der frühere rechtsextreme Präsident Jair Bolsonaro ließ hier rücksichtslose Ausbeutung und Abholzung zu. Die Indigenen hatten besonders darunter zu leiden. Nachfolger Lula da Silva will den Amazonas schützen und erhalten. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, die zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz Brasilien besucht hat, sagte für Deutschland Hilfe dabei zu. Anne Herberg berichtet darüber.
Ein herzlicher Händedruck auf Augenhöhe. Ein Foto, das unter der Vorgängerregierung in Brasilia noch undenkbar gewesen wäre. Nun traf die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze Sonia Guajajara, Brasiliens überhaupt allererste Ministerin für indigene Völker. Wir indigenen Völker machen 5% der Weltbevölkerung aus, schützen aber mehr als 80% der Biodiversität. Trotzdem stehen wir überall unter Beschuss. Die Welt muss verstehen, dass der Kampf der Ureinwohner nicht nur unser Kampf ist. Ohne uns wird es keine Lösung in der Klimakrise geben. Rund 200 Millionen Euro Soforthilfen kündigte Schulze an für Wald- und Klimaschutzprojekte. Ein Teil davon soll auch ganz konkret den Indigenen zugutekommen. Die Bevölkerungsgruppe Brasiliens, die seit jeher vernachlässigt wird. Unter der Vorgängerregierung von Jair Bolsonaro hat sich die Situation verschärft. Während staatliche Behörden und Kontrollorgane geschwächt wurden, gewann die organisierte Kriminalität an Boden. Besonders dramatisch ist die Situation der Yanomami, im größten indigenen Schutzgebiet Brasiliens. Dort haben illegale Goldgräber eine humanitäre Katastrophe verursacht. Flüsse sind vergiftet, Kinder verhungern, sterben an Malaria. Der Staat tat nichts. Nun ermittelt die Justiz gegen die ehemalige Regierung Bolsonaro wegen möglichem Völkermord. Schulze richtete beim Treffen mit Guajajara aber auch einen Appell an die internationale Gemeinschaft.
Solange das Gold aus illegalem Goldabbau überall verkauft werden kann, solange wird es nicht stoppen. Und deswegen ist die Verantwortung für Lieferketten so wichtig.
Das gilt auch für Brasiliens hochproduktiven, aber auch hochsubventionierten Agrarsektor, der gerade in Lulas erster Amtszeit, Anfang der 2000er Jahre, einen Boom erlebte. Der Steigerung der Soja- und Fleischexporte fielen damals zehntausende Hektar Regenwald zum Opfer. Erst ab 2004 gelang es, die Abholzungsraten um mehr als 80% zu reduzieren. Verantwortlich dafür war damals Marina Silva, die auch heute wieder Lulas Umweltministerin ist. Die Zeiten seien inzwischen andere. Auch im Agrarsektor habe ein Umdenken stattgefunden, glaubt Juliano Assunção von der Nichtregierungsorganisation Climate Policy Initiative. Der exportorientierte Agrarsektor erkennt zunehmend an, dass es im Grunde keine Ausweitung der Flächen mehr braucht, um die Produktion zu steigern. Es gibt Schätzungen, die besagen, dass wir unsere Nahrungsmittelproduktion verdoppeln könnten, ohne einen einzigen Baum zu fällen. Die größte Herausforderung sieht er darin, Lösungen für die sozialen und wirtschaftlichen Probleme der Amazonasregion zu finden: Armut, Ungleichheit, organisierte Kriminalität. Sie bildeten den Nährboden für weitere Zerstörung. Solche Lösungen könnten aber nur gemeinsam mit den Bewohnern der Region gefunden werden, sagt Beto Marubo, ein bekannter indigener Anführer und Waldschützer. Wir haben Lula gewählt, weil wir erwarten, dass er eine fortschrittliche Vision für die Amazonasregion hat, die auf Förderung statt Ausbeutung setzt. Das ist aber kein Blankoscheck. Wir wissen, wie stark die Anti-Umwelt-Lobby im Kongress ist und wie sehr Lula auf ihre Unterstützung angewiesen ist. Gleiches gilt für Marubo aber auch, was die Unterstützung aus Europa angeht. Schließlich sei Deutschland nicht nur wegen Klimaschutz in Brasilien, sondern vor allem auch an neuen Rohstoffpartnerschaften interessiert und dem Abschluss des seit 2019 auf Eis liegenden EU-Mercosur-Handelsabkommens.
Über die Hoffnung der Indigenen auf die neue brasilianische Regierung war das ein Beitrag von Anne Herberg. Heute ist ein Sendeschluss. Bis Mitternacht müssen Millionen Grundsteuererklärungen bei den Finanzämtern eingetroffen sein und viele Menschen haben diese Arbeit aufgeschoben. Es wird wohl eine Menge Mahnungen geben. Die neue Grundsteuer soll gerechter sein als ihr Vorgänger, der auf völlig überholten Einheitswerten basierte. Wie wird diese Steuer eigentlich berechnet? Eine zentrale Rolle spielt der Hebesatz. Informationen dazu von meiner Kollegin Susanne Kuhlmann.
Zuerst stellen die Finanzämter fest, welchen Wert ein Grundstück hat, denn der ist Grundlage der Besteuerung von Eigentümern. Und dann wird gerechnet, erläutert Uwe Zimmermann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer beim Städte- und Gemeindebund.
Da gibt es eine sogenannte Steuermesszahl. Das ist im Augenblick bundeseinheitlich 3,5 Promille. Das heißt, dass nicht der volle Wert eines Grundstückes bei der Berechnung zugrunde gelegt wird, sondern durch diese Messzahl der Wert runtergerechnet wird. Wenn man also im Augenblick für ein Grundstück einen Wert hätte, zum Beispiel 20.000 Euro, dann wird dieser Wert mit der im Augenblick bundesweit gültigen Steuermesszahl 3,5 Promille multipliziert. Da kommen 70 Euro raus. Das ist der sogenannte Messbetrag.
Dann kommt der Hebesatz als dritter Faktor hinzu.
Dieser Grundsteuermessbetrag, der wird multipliziert mit dem Hebesatz, den die Gemeinde festlegt. Wenn der zum Beispiel bei 425% liegen würde, also mal 425 geteilt durch 100, dann errechnet man so die Grundsteuer, die man am Ende bezahlen muss. Das wären in dem Fall 297,50 Euro im Jahr.
Im Rahmen der Grundsteuerreform bewerten die Finanzämter Grundstücke bekanntlich gerade neu, und zwar aufgrund der Angaben aus den Grundsteuererklärungen. Noch bis Ende Januar haben Eigentümer Zeit, ihre Erklärungen einzureichen. Die erwähnte Steuermesszahl von 3,5 Promille.
Der wird ab dem Jahr 2025 im Übrigen nicht mehr überall einheitlich sein. Das hängt mit der Grundsteuerreform zusammen. So, und am Ende kommt dann ein errechneter Grundstückswert raus, der der Grundbesteuerung zugrunde liegt. Und der wird mit diesem Hebesatz multipliziert, den die Gemeinden festlegen.
Der Hebesatz kann rund 200, 300, 400 oder 500% betragen und auch deutlich darüber liegen. In großen Städten ist er oftmals höher als in kleinen Gemeinden.
Da Wohnraum typischerweise in der Stadt knapper ist als auf dem Land, ist Wohnraum von vornherein in der Stadt meistens teurer als auf dem Land. Also es gibt in Städten sehr hochpreisige Lagen, es gibt in Städten aber auch Lagen, die nicht hochpreisig sind. Und umgekehrt gibt es das genauso auch in Mittelstädten oder in Gemeinden auf dem Land.
Der Grundstückswert multipliziert mit der Grundsteuermesszahl, multipliziert mit dem Hebesatz. Die Summe taucht schließlich auf dem Grundsteuerbescheid auf. Das ist der Betrag, den Eigentümer im Jahr zu zahlen haben. Für Städte und Gemeinden ist das eine Einnahme, die nicht an einen bestimmten Zweck gebunden, sondern frei verfügbar ist.
Es ist also die kommunalpolitische Entscheidung, darüber zu befinden, was mit den Mitteln passiert, die aus der Grundsteuer eingenommen werden.
Erläutert Uwe Zimmermann vom Städte- und Gemeindebund.
Aus den Einnahmen aus der Grundsteuer werden natürlich kommunale Pflichtaufgaben erfüllt.
Wie zum Beispiel Abwasserbeseitigung, Feuerschutz, Schülerbeförderung und Schulbau. Es werden aber auch
kommunale Dienstleistungsangebote mitfinanziert, kommunale Investitionen, öffentliche Einrichtungen, vom Kinderspielplatz über die Stadtbibliothek bis hin zu Schuleinrichtungen und vieles mehr. All das wird ja aus den Haushalten der Städte und Gemeinden finanziert. Und da ist die Grundsteuer eine der wichtigen Einnahmequellen der Städte und Gemeinden. Bundesweit betrachtet mit einem Aufkommen von ungefähr 15 Milliarden Euro. Und wie gesagt, es entscheiden die Kommunalpolitiker, die Kommunalpolitikerinnen bei der Beschlussfindung über den städtischen Haushalt im Jahr, wofür die Mittel ausgegeben werden.
Durchschnittlich liege die Belastung des Einzelnen durch die Grundsteuer, die Mieter ja auch anteilig zahlen, bei rund 200 Euro im Jahr, so Uwe Zimmermann. Es sei politischer Wille, dass die Gesamtsumme der neuen Grundsteuer dem bisherigen Aufkommen entspreche, also etwa 15 Milliarden Euro.
Das heißt aber für den einzelnen Eigentümer nicht, dass seine Grundsteuerbelastung sich nicht verändert. Im Gegenteil. Es steht jetzt schon fest, dass es Leute, Eigentümer geben wird, die werden mehr bezahlen müssen als vorher. Es wird auch welche geben, die werden weniger bezahlen. Es wird auch welche geben, die werden ungefähr gleich viel bezahlen.
Susanne Kuhlmann sagte Ihnen, wie die neue Grundsteuer berechnet wird.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Ablenkung durch was auch immer, ein schwacher Moment oder eine überzeugend präsentierte Webseite. Selbst Computerfachleute sind schon auf Phishing-Attacken hereingefallen. Dabei ist die Masche eigentlich immer dieselbe. Betrüger verlangen sensible Daten, meist Zugangsdaten zum Konto, und lassen sich dafür einen Vorwand einfallen. Oder neuerdings einen QR-Code. Über alte und neue Varianten der Verbrauchertipp von Daniela Siebert.
Phishing ist der Name für eine jahrealte Betrugsmasche, die in immer neuen Varianten auftritt. Das Kunstwort umschreibt das Phishen nach Passwörtern. Das Ziel ist immer dasselbe, an sensible Daten kommen, vor allem jene, die man braucht, um Geld von Bankkonten abzuheben. Larissa Bläser vom BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, nennt dieses typische Beispiel.
Als seriöser Anbieter, zum Beispiel die eigene Hausbank getarnt, versenden Cyberkriminelle dann Phishing-Mails, in denen ich als Empfänger dazu aufgefordert werde, persönliche Daten oder Kontoinformationen zu aktualisieren, um wieder vermeintlich vollen Zugriff auf mein Konto zu bekommen.
Oft wird man beim Phishing durch Internetlinks auf gefälschte Webseiten geleitet, die täuschend echt aussehen können. Mit solchen Betrugsversuchen muss man auf etlichen Kommunikationskanälen rechnen, warnt Hubert Schuster, Leiter des Betrugsdezernats beim LKA Berlin. Per Telefon, per E-Mail, per SMS oder sonstiger Kurznachricht. Wonach der vermeintliche Bankmitarbeiter dort jeweils fischt, skizziert er so.
Dann forderte sie meistens auf, eine Zugangsnummer, ein Passwort oder eben dementsprechend Code zu geben, wo sie sich normal im Online-Banking einwählen.
Auch aktuelle Trends berücksichtigen Phishing-Täter, beobachtet man im BSI. Sie tarnten sich in letzter Zeit auch gerne mal als Öl- oder Brennholzverkäufer oder als Spendensammler für die Ukraine. Gesundes Misstrauen ist der wichtigste Impuls, um solchen Betrügern nicht auf den Leim zu gehen, betonen die Experten. Polizist Hubert Schuster.
Erkennen ist es teilweise, wenn es gut gemacht ist, schwierig. Aber natürlich, wenn ein Link hinterlegt ist, wo Sie etwas eingeben müssen, wird es nie die Adresse der Originalseite sein. Also wenn Sie zum Beispiel bei der Sparkasse Ihr Konto haben und dann kommt ein kryptischer Link, der mit ganz anderen Namensbestandteilen ist, dann sollte man vorsichtig sein. Und man muss eben wissen, dass seriöse Banken niemals auf diesem Weg an Sie herantreten würden.
Eine besondere und wenig bekannte Spielart von Phishing ist Quishing. Der Name verweist auf die Methode. Hier werden den Opfern QR-Codes präsentiert, die sie scannen sollen, um dann auf Seiten zu gelangen, auf denen dann Daten wie Passwörter, PINs oder TANs abgefragt werden. Larissa Bläser vom BSI.
Dann ist auch oft die Behauptung, dass sich hinter dem QR-Code ein Dokument oder eine Rechnung befindet, die man mithilfe des QR-Codes ganz leicht runterladen kann. Das Einzige, was man sich dann aber runterlädt, ist meist ein mit Schadsoftware verseuchtes Dokument.
Besonders Tablets und Smartphones seien Ziel von Quishing, so Larissa Bläser. Spamfilter würden solche QR-Codes bisher kaum aussortieren. Daher rät sie, keine QR-Codes und Links von unbekannten Absendern zu öffnen und regelmäßig Updates zu machen.
Und wenn möglich, die Zwei-Faktor-Authentisierung einrichten. Dann hat man den Vorteil, selbst wenn man doch mal unbedarft auf einen Link geklickt oder einen Anhang geöffnet hat und Cyberkriminelle sich vielleicht Zugangsdaten erschlichen haben, fehlt ihnen immer noch der zweite oder sogar dritte Faktor.
Polizist Hubert Schuster ist überzeugt, nicht mit Antivirenschutz oder anderen technischen Sicherungen schützt man sich am besten vor Phishing und Quishing, sondern mit der richtigen mentalen Einstellung. Und im Zweifel einfach in der Bankfiliale oder über altbekannte Kontaktnummern direkt nachfragen.
Mit dem Verbrauchertipp von Daniela Siebert geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Zu den Informationen am Mittag erwartet Sie gleich Silvia Engels. Und es geht unter anderem um die Wiederholung der Wahlen in Berlin, die jetzt stattfinden können.